der heutigen Folge geht es um CEOs. Wie wird man überhaupt CEO? Welche Fähigkeiten muss man mitbringen? Und was darf man sich als CX-Manager realistisch von einem CEO erwarten? Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner. Schön, dass du bei dieser spannenden Episode wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von NICE. NICE revolutioniert den Kundenservice mit CX One, seiner KI-gestützten CX-Interaktionsmanagement-Plattform. Von Forrester und Gartner als weltweit führend anerkannt, ermöglicht CX One Unternehmen, alle Kundeninteraktionen über eine einzige, ganzheitliche Plattform zu führen und zu optimieren. Mit CX One können Unternehmen intelligente Self-Service-Lösungen anbieten, interne CX-Prozesse transparent gestalten, Echtzeitanalysen für fundierte Entscheidungen nutzen, Robotic Process Automation für höchste Effizienz einsetzen. CX One befähigt Service-Mitarbeiter, in jedem Kundenkontakt schnell und kompetent die richtige Lösung zu finden. Die nahtlose Integration aller Touchpoints und die flexible Cloud-Architektur gewährleisten kontinuierliche Verbesserung und Skalierbarkeit. Entdecke, wie NICE das Kundenservice-Erlebnis auf ein neues Level heben kann. Besuche www.nice.com/de für mehr Informationen. Im CX-Management brauchen wir die Unterstützung von ganz oben. Ohne die Unterstützung durch den CEO kann man es als CX-Manager auch gleich lassen. Ich wünsche mir mehr Anerkennung und Unterstützung durch den Vorstand. So oder ähnlich habe ich das bereits hundertfach in meinen Gesprächen und Coachings mit CX-Verantwortlichen gehört. So oft, dass es manchmal auch wie eine Entschuldigung dafür klingt, dass die CX-Initiativen doch nicht so erfolgreich verlaufen sind wie versprochen. Und es ist schon wahr, CX-Management ist dann erfolgreicher, wenn der oder die Vorstandsvorsitzende selbst das Thema Kundenorientierung mit großer Ernsthaftigkeit und persönlichen Involvement nach innen und außen treibt. Das ist aber nur in wenigen Ausnahmefällen dauerhaft zu beobachten. Und oft sind es dann auch eher mittelständische Unternehmen, in denen sich der CEO der Thematik offensiv verschreibt. Liegt das am Thema, an den Persönlichkeitsstrukturen der Führungskräfte oder erwarten wir einfach zu viel? Das wollte ich mit einer absoluten Fachfrau für CEOs aus meinem Netzwerk klären. Susanne Mattoni ist seit mehr als 2 Jahrzehnten als Positionierungsexpertin und Advisor für CEOs in Großunternehmen tätig. Sie verfügt selbst über Erfahrung im Board und bringt sich dadurch noch glaubwürdiger in ihren Beratungsgesprächen ein. Was ich persönlich besonders an ihr schätze, sie redet nicht drum herum, sondern vertritt ihre Meinung mit absolut klarer Kante. Und sie geht in ihrer Kolumne auf consulting.de oder ihren Posts auf LinkedIn nicht nur auf die angenehmen Themen für ihre Kundschaft ein, sondern beherrscht auch ein konstruktiv-provokatives Herangehen an die Fragen, denen sich Vorstände stellen müssen. Grund genug, Susanne zu CX Talks einzuladen, und ich bin sehr stolz, dass sie zugesagt hat. Hallo Susanne, herzlich willkommen bei CX Talks. Liebe Susanne, du machst deine Arbeit nicht erst seit gestern und du hast selbst eine sehr klare und auch eine sehr spitze Positionierung als CEO-Advisor und Positionierungsexpertin. Wie bist du denn zur Vorstandsberaterin geworden?
Gute Frage. Ich mache meinen Job, der eigentlich meine Berufung ist, im Mai seit 29 Jahren. Also insofern hast du schon recht, Peter. Ich mache es schon länger als seit gestern. Bin vielleicht 2 Sätze zu mir. Ich bin eigentlich Politikwissenschaftlerin und mein erster Job war in den USA in Washington DC für eine der größten Lobbyorganisationen. Und eigentlich bin ich nach Washington gegangen, um meine Doktorarbeit zu schreiben. Und da habe ich aber 2 Dinge, und ich glaube, das ist der rote Faden meines Lebens, gleich mitgenommen. Ich brauche wichtige Themen, ich brauche große Themen. Ich möchte auch mit den Themen etwas verändern. Das geht aber viel weniger über abstrakte Produkte als mit Menschen. Und insofern, glaube ich, war das schon diese Lobbyarbeit sehr früh die Erkenntnis, ich will an den Menschen dran sein. Und insofern, ja, ich bin dann nach Deutschland zurückgegangen, habe ganz klassisch erstmal Pressearbeit von der Pike auf gelernt. Habe damals unter anderem war sehr lange die Pressesprecherin von Patek Philippe. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, Traumjob ist auch ein Traumprodukt. Aber am Ende des Tages, Produkte verändern sich. Menschen sind für mich das, was mich auch nach 29 Jahren an meinem Job noch interessiert. Und insofern bin ich sehr schnell von Produkten zu Menschen übergeschwenkt und mache jetzt, kannst du fast sagen, seit mehr als 20 Jahren Vorstandspositionierung, angefangen von ganz klassischen Dingen, wie du kommst zu mir und sagst, ich muss ins Fernsehen. Das heißt, dann machst du mit mir ein Medientraining. Oder du sagst, wow, ich muss die ersten 100 Tage überleben, wie mache ich das? Also das sind ganz einzelne Baustellen oder auch ganz klassisch groß angelegte Positionierungsprojekte. Und das, wie gesagt, seit im Mai 29 Jahren.
Also kurz nach der Grundschule hast du angefangen. Und aber meine Frage geht jetzt auch dahin, wenn du sagst, ich konzentriere mich auf Menschen, dann hättest du ja auch ganz klassisches Personal Branding machen können. Ich glaube aber, dass ich wahrscheinlich eine Positionierungsberatung für einen oder eine CEO auch inhaltlich ein bisschen unterscheidet und nicht nur aufgrund des Price Tags.
Über Preise würden wir sowieso nicht reden, Peter. Aber ich bin.
Nein, über Preise würden wir beide sowieso nie reden.
Aber ich bin dir super dankbar, weil wenn ich eines feststelle in den letzten anderthalb Jahren, Personal Branding ist fast schon was für ein Schimpfwort für CEOs geworden. Und er erklärt ja auch gerne, warum. Personal Branding gibt es eigentlich schon seit 30, 40 Jahren. Ist eigentlich ein Fachbegriff, dem jeder etwas sagt. Dadurch, dass er spätestens seit den ersten Lockdowns in der Pandemie so sehr auf LinkedIn zugespitzt worden ist und LinkedIn in den letzten 1 bis 1,5 Jahren ein bisschen schlechten Ruf, muss man sagen, bekommen hat, gibt sehr viel CEOs, die schon sagen, also ich für mich würde das Wort CEO, Personal Branding, schon gar nicht gebrauchen. Aber unabhängig von der semantischen Diskussion ist es schon ein großer Unterschied. Und ich erkläre dir das vielleicht am besten an einem Beispiel. Ich bin von einem DAX-Konzern im Automobilbereich gerufen worden. Die hatten eine doppelte Aufgabe. Erstens immer noch Hintergrund Dieselskandal und zweitens eine Frau. Wo dann jeder schon mal ins Schwimmen kommt und sagt, wow, schwierige Zeit für die Automobilindustrie und zweitens jetzt auch noch eine Frau. Und ich sage ganz bewusst noch eine Frau und ich arbeite wahnsinnig gerne für Female Leader. Und als wir uns dann um deren Positionierung gekümmert haben, das war ein Projekt über fast 9 Monate. Und wenn man sich jetzt fragt, ach du lieber Gott, wie kann man über die Positionierung eines Menschen 9 Monate nachdenken? Wir haben eine komplette Recherche KI-gestützt gemacht. Was ist das Thema? Was sagen Wettbewerber? Wie resoniert das überhaupt in den Medien? Aber das ist bei dieser klassischen Medienanalyse überhaupt nicht aufgehört, sondern es ging ganz klar um die Frage, sie musste damals relativ schnell zum ersten Mal zum Weltwirtschaftsgipfel. Jeder weiß, der sich mit Davos auseinandersetzt, wow, der Frauenanteil ist noch unter 30%. Also haben wir für die Frauen nicht nur ein Heatmap gebaut, wer sind die 3000 Menschen, die da in Davos durch die Schneehügel laufen, sondern wen muss sie treffen, welche Themen muss sie mit wem besprechen, entweder on the records oder off the records in einem Café, im Kongressgebäude. Und insofern, glaube ich, an diesem langen Beispiel zeigt sich Personal Branding auf LinkedIn, kannst du sagen, kriegst du in 6 Wochen gewuppt. Aber eine Vorstandsmarke zu bauen und die auch wirklich erfolgreich zu machen, sodass Medien, aber auch Aktionäre wissen, wer dahinter steht, ist ein bisschen größerer Rahmen.
Und weil es ein größerer Rahmen ist, glaube ich, müssen wir das jetzt nochmal ein bisschen systematischer und noch mehr vertiefend untersuchen. Ich bin auf das Thema CEO gekommen, weil man im CX-Management, und das gilt wahrscheinlich für die meisten anderen Funktionsbereiche auch, früher oder später immer an den Punkt kommt, dass irgendeiner sagt, wir brauchen halt das Buy-in des Vorstands oder der Buy-in oder der Vorstand hat uns nicht genügend Buy-in oder Unterstützung gegeben. Und man hat eigentlich immer das Gefühl, egal in welchem Unternehmen man ist, keiner findet, der CEO macht's richtig gut. Und ich glaube, das liegt zum Teil auch daran, weil das Verständnis für diese Menschen und das Umfeld, in dem diese Menschen entscheiden müssen, eigentlich zu wenig bekannt ist. Und mit deinem Beispiel hast du ja schon mal angefangen, wie aufwendig es ist, allein die Positionierung dieser Menschen hinzubekommen. Mich würde jetzt aber im ersten Schritt schon mal interessieren, wenn wir bei den Menschen anfangen, gibt es Persönlichkeitseigenschaften, die ein erfolgreicher oder eine erfolgreiche CEO aus deiner Sicht unbedingt mitbringen muss? Und gibt es Sachen, die man vielleicht
vermeintlich haben müsste, die dann aber gar nicht so wichtig sind?
Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen, Peter. Aber vielleicht mal drei grundsätzliche Sachen. Ich glaube, CEO wird keiner über Nacht. Das ist schon mal das Erste. Und wenn man sich fragt, warum dauert eine Karriere, ich sag mal, abgesehen von Startup-Szenen, also wenn wir von klassischen, sei es ein Familienunternehmen, Mittelstandsunternehmen mit mehr als 500 Millionen Umsatz oder DAX-Player, das sind ja selten Menschen unter 40 und es gibt einen guten Grund, weil du natürlich nicht nur in verschiedenen Fachbereichen, heute auch im In- und Ausland agiert hast, sondern Märkte, Kunden, Entscheidungswege, aber auch Mikropolitik verstehen lernen musst. Wenn du dir heute, du weißt, ich war lange bei Russell Reynolds und die sind unter anderem als eine der Top 3 Personalberatungen weltweit auf genau die Frage spezialisiert, nämlich wie finde ich eigentlich den idealen Kandidaten? Und wenn du da siehst, da gibt's nicht nur Hogan Assessments, es gibt nicht nur Myers-Briggs, es gibt gefühlt tausende von psychologischen Assessments, um rauszufinden, wenn du morgen, Peter, Vorstand von BMW werden solltest, wärst du der geeignete Kandidat oder nicht? Und insofern glaube ich, zwei Dinge sind ganz wichtig. Es gibt immer noch den Mythos, gerade wenn du über Myers-Briggs nachdenkst, die unterscheiden ja ganz klassisch in introvertierte und extrovertierte Menschen. Also meine Erfahrung, und nochmal, ich glaube, ich bin jetzt seit mehr als 2 Jahrzehnten an diesen Menschen, gleich welchen Geschlechts dran. Ich kenne CEOs, die einen hervorragenden Job machen, die massiv introvertiert sind. Und es gibt genau das Gegenteil, nämlich Menschen, die sehr extrovertiert sind und sich dann gegebenenfalls im Sinne ihres Unternehmens ein bisschen zurücknehmen müssen. Also für den idealen CEO gibt's nach meinem Gefühl nicht. Und es gibt es ihn auch deshalb nicht, weil wenn du im Moment in die Wirtschaft reinschaust in Deutschland, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist so unter Beschuss, wie sich das keiner in den letzten 5 Jahren hätte vorstellen können. Du brauchst heute einen ganz anderen CEO als in der Deutschland AG. Und insofern, ich glaube, zusammengefasst, eines ist klar, ohne EQ, und auch das ist keine neue These, bestätigt sich aber in meinem Umfeld jeden Tag ich sag's plakativ, ohne Liebe zum Menschen und Verständnis für Menschen und das, was von Menschen in der Krise oder in der Transformation im Moment abverlangt wird, funktioniert nicht. Also einfach nur der IQ über 130 und BWL studiert, promoviert und vielleicht irgendwann in Amerika gewesen, das alleine wird dich nicht zum erfolgreichen CEO machen.
Also du sagst, es gibt ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen, aber gibt es auch sowas wie den perfekten CEO für ein Unternehmen, zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo du sagst, da brauche ich jetzt einen Management-Typ. Ich könnte mir vorstellen, in einer großen Reorganisation brauche ich wahrscheinlich jemand anderen, als wenn das Unternehmen in einer unfassbaren Wachstumsphase ist.
Ich glaube, wie du vielleicht weißt, ich war 13 Jahre CMO bei Booz, heute Strategy and Strategieberatungsarm der PwC. Und wir haben seinerzeit eine Studie auf den Markt gebracht, die heute eigentlich immer noch jeder kennt, die hieß damals CEO Succession, ist genau der Frage nachgegangen, plakativ würde man heute sagen, warum fliegen CEOs eigentlich auf der Kurve oder warum halten sie sich lange? Nimm das Beispiel Höttges, es gibt gute Gründe, warum ein Tim Höttges, ich glaube jetzt in den nächsten Monaten seit 10 Jahren bei der Deutschen Telekom arbeitet. Und insofern, was ich damit sagen will, den perfekten CEO für Deutschland gibt's nicht, sondern jede Industrie hat sehr eigene Spielregeln. Das heißt, wenn du dir den BMW-CEO anguckst, da gibt's eine Eigentümerfamilie im Hintergrund, die ganz andere Kommunikationserwartungen an ihren CEO hat, Klammer auf, deshalb ist er auch nicht auf LinkedIn, Klammer zu. Und insofern glaube ich, die Kultur eines Unternehmens, die DNA, prägt auch die CEO-Wahl, abgesehen davon, dass jeder eine gewisse Intelligenz, Resilienz und Gesundheit und auch ein Selbstbewusstsein mitbringen muss.
Jetzt kann man ja CEO werden, indem man sich praktisch intern durch den Konzern nach oben arbeitet, alle wichtigen Karriereschritte mitgenommen hat und dann irgendwann mal zu so einem natürlichen Nachfolger wird, dass man manchmal dann tatsächlich auch ewig bleibt. Und manchmal wird sehr schnell von außen ein externer Kandidat dazugezogen. Wann ist denn aus deiner Sicht eine interne Lösung einer externen Lösung in so einer Nachfolge vorzuziehen?
Ich meine, das ist eine Frage, die vermutlich klassische Personalberater noch besser beurteilen könnten. Aber auch nochmal Rückgriff auf die Studie. Ich glaube, die klassische Kaminkarrieren, die es früher sehr häufig gab, sprich, du beginnst als, ich sage nicht als Azubi, aber ich sag mal, in der normalen Ebene und bist irgendwann 20 Jahre später der CEO. Das gibt's immer weniger. Und ich glaube, das hat auch schlichtweg damit zu tun, wir sind in so disruptiven Zeiten, dass das Skillset heute ein anderes ist, als wenn du vor 20 Jahren in einem Konzern angefangen hast. Also insofern, ich glaube, das belegen mittlerweile auch Studien, dass die klassischen Kaminkarrieren, also ich sag mal, wenn wir nicht über Familienunternehmen, da reden wir über eine ganz andere Situation, wo Unternehmen in der zweiten, dritten oder gar vierten Generation weitergegeben werden. Aber ich sag mal, wenn du auf die DAX-Ebene, auch in den USA, da ist das klassische nach oben arbeiten über 20 Jahre und dann irgendwann CFO werden und dann CEO werden, die Ausnahme.
Wenn es schon keine Kaminkarriere ist, gibt es aber heute wahrscheinlich schon bestimmte Schritte, wo du sagst, das ist eigentlich unverzichtbar, wenn du da ganz oben ankommen möchtest. Was wäre, oder gibt es die? Und wenn ja, was wären die?
Ich glaube, drei Dinge ist sicherlich international. Da gibt es auch eine ganze Menge Studien, wo du einfach heute feststellst, es gibt faktisch, vielleicht in Deutschland noch weniger, aber im internationalen Markt gibt es keinen CEO, der nicht irgendwann im Ausland gearbeitet hat. Und ich sage ganz bewusst nicht ein Praktikum irgendwann mit 21 in England gemacht zu haben, sondern der wirklich auch internationale Märkte, besonders mittlerweile auch in Asien, aufgrund der extremen Kaufmacht, die wir in Asien erleben, oder auf Trends sozusagen sich auseinandergesetzt zu haben. Also Punkt 1, garantiert der internationale Hintergrund. Und zweitens sicherlich auch entweder bewusste Industrieerfahrung. Wir kommen vielleicht später noch, wenn man sich das Beispiel Hugo Boss, der Neue oder so neu ist er nicht mehr, aber Daniel Grieder angeguckt. Es gibt ja einen Grund, warum man sich Grieder geholt hat, um die sozusagen die Fashion Brand wieder zu neuem Leben zu revitalisieren, weil er bei Tommy Hilfiger einfach alles gelernt hat, was du über Mode, Modewelten und Love Brands in diesem Segment wissen musst. Aber es gibt auch Branchen, wo Aufsichtsräte, und ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, die wirkliche Macht der Aufsichtsräte, ganz bewusst entscheiden, sie nehmen einen CEO, der ganz bewusst nicht aus der gleichen Branche kommt. Sei es, dass heute das Thema Digitalisierung und KI ganz andere Relevanz hat, als es das noch vor 5 oder 10 Jahren der Fall gewesen ist. Also ich glaube, für beide Fälle, sprich aus der gleichen Industrie oder nicht aus der gleichen Industrie, hängt extrem von dem Reifegrad eines Unternehmens ab. Aber ich glaube, diese Vorerfahrung, ein Gefühl für internationale Kunden, und das ist ja auch dein Steckenpferd, der Umgang mit Digitalisierung und unterschiedlichen Transformationsaufgaben. Ich glaube, das sind so die drei Beispiele, besonders mit dem letzten Aspekt. Transformation musst du heute können, sonst hast du keine Chance. Und insofern glaube ich, das eint fast alle CEOs, wenn du sie dir heute anguckst vom Background.
Du hast ja gesagt, du setzt dich sehr für Female Leadership ein und ich finde, das kann man auf LinkedIn auch sehr schön beobachten an dem Umfeld, in dem du häufig auch mitdiskutierst. Unterscheiden sich die Karrieren von Frauen und Männern? Denn in der Abfolge ihrer Karriereschritte oder in den Erfahrungen, die unterwegs machen?
Ich würde sagen, in Deutschland ja, in USA, in China und in Japan weniger. Und ich glaube, wenn man hart hinschaut, hat es in Deutschland schlichtweg mit dem ganz alten Thema Biografiebruch zu tun. Das heißt, du erlebst es nicht nur in Professional Services, aus dem ich ja komme, also der Welt der Strategieberatung und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sehr stark. Um, ich sag mal, Vorstand oder eins unter Vorstand zu werden, musst du ja bestimmte Unternehmensjahre einfach vorweisen, Erfahrung, worüber wir gerade gesprochen haben. Das kollidiert aber irgendwann mit der Phase der Familiengründung. Und ich glaube, das ist eine der Hauptgründe, warum es in Deutschland immer noch zu wenig, nach meiner Einschätzung, zu wenig Frauen in Führung, und ich sage ganz bewusst nicht nur Vorstandspositionen, sondern auch eins unter Vorstand, ist, dass es in Deutschland leider noch immer die brachiale Frage ist, Kinder oder keine. Und die Frauen, die sich dann irgendwann für sozusagen nicht dafür entscheiden, Kinder nach 6 Wochen schon wieder sozusagen abzugeben, sondern länger bei den Kindern zu sein, das ist in Deutschland ein verdammt schwieriges Thema, noch sehr viel mit Geschlechterstereotypen auch behaftet. Also insofern, da muss sich in Deutschland nicht nur in den Köpfen der Menschen, sondern auch in dem Childcare-System und in vielen anderen Dingen noch einiges ändern, bis wir da, glaube ich, Parität haben. Und da geht es mir nicht um eine profane Quote, sondern ich lebe es ja gerade in dem Bereich Executive Sparing, was ich immer intensiver betreibe. Frauen wollen heute nach oben. Und insofern, ich glaube, wenn die Qualifikation stimmt, sehe ich keinen Hinderungsgrund, warum wir nicht mittelfristig bedeutend mehr Female CEO haben sollten in Deutschland.
Müssen sich Frauen anders als CEO positionieren, als Männer?
Ob sie es müssen, weiß ich nicht. Ob sie es wollen, zum Teil ja. Weil ich glaube, das, was ich bei den Frauen, die ich bisher ja auf diesem Gang begleiten durfte, gelernt habe, Frauen, und es gibt dieses schöne Wort des sogenannten Imposter Syndroms, und was es meint, ist, dass du dich am Ende des Fragens immer wieder nochmal mit deinem inneren Kritiker als Frau darüber mit dir selber unterhältst, bin ich als CEO gut genug? Wie wird mich die Medienwelt beobachten? Kann ich das Kleid anziehen oder verstecke ich mich lieber im schwarzen Anzug? Das heißt, gerade in dem letzten, dieses Thema Optik. Ich kenne keinen CEO, den ich nach Davos begleitet habe. Nochmal, ich war 14 Jahre da im Dauerfeuer. Da fragt sich kein CEO, welche Anzüge er einpackt. Er guckt, dass er genug Hemden für diese anstrengenden 18-Stunden-Tage dabei hat. Frauen noch heute zumindest in Deutschland. Es ist in Frankreich eine ganz andere Situation, aber überlegen sich selbst solche Dinge bei ihrer externen Positionierung. Das kostet sie Zeit, das kostet sie Kraft und du erlebst auch immer wieder, schau dir die Medienberichterstattung zu Jennifer Morgan, da seinerzeit Co-CEO bei SAP an. Medien sind nicht einfach zu handeln als Frauen und insofern glaube ich, sind sich Frauen, die die letzte Stufe erklimmen wollen und viel mehr Leader werden wollen, diese Herausforderung durchaus in Deutschland zumindest sehr bewusst.
Wobei man sich natürlich über die äußere Erscheinung ja eher nicht positionieren möchte, oder ist das, für mich wäre das jetzt eher ein Hygienefaktor, dass es nicht daneben gedressed ist, aber du möchtest ja nicht berühmt sein, das ist die bestangezogenste CEO Deutschlands.
Schau dir Frau Nikuta an, Deutsche Bahn. Ich glaube, sie ist sicherlich eine Ausnahmeerscheinung, weil auf jedem ihrer externen Bilder, sei es in der Presse, sei es auf der Corporate Website, sei es auf LinkedIn, immer etwas in Rot hat. Aber du hast natürlich vollkommen recht, keine Frau will ob ihre Optik zum CEO werden. Es wird in Deutschland oder auch in Europa, es wird auch in den USA keine Frau zum CEO, weil sie besonders schön ist oder ihr Dresscode besser ist. Das ist vollkommen irrelevanter Faktor. Es war für mich nur ein kleines Beispiel, was Frauen umtreibt und ihnen zum Teil auch Kraft kostet, weil sie immer noch auf bestimmte Dinge angesprochen werden oder in ihrer Positionierung behindert werden, schon einfach über Zahlen, Daten, Fakten, klare Ergebnisse für ihre eigene Performance zu sprechen. Und insofern, das ist ein vollkommen nebensächliches Beispiel, hast du vollkommen recht. Aber es treibt Frauen immer noch um.
CX Talks ist ja ein Podcast über Customer Experience Management und es geht da eigentlich immer um die Art und Weise, wie Unternehmen möglichst gut das Thema Kundenorientierung treiben. Wie schätzt du denn die Bedeutung des Themas Kunde oder Kundenorientierung aus der Erfahrung mit den Menschen, mit denen du gearbeitet hast, auf diesem Level heute ein? Ist das ein Thema, mit dem ich mich sehr gut persönlich positionieren kann oder ist das eigentlich schon wieder durch?
Also ich glaube, ich würde gerne differenzieren, wenn ich darf, Peter. Das eine ist, ich glaube, kein CEO kann ohne Kunden. Weil ohne Kunden kein Umsatz, keine Performance, damit ist das Unternehmen morgen insolvent. Also insofern, auch als CEO hast du deine Kunden immer im Blick. Ob es das auf der Differentialebene, sprich des einzelnen Kunden jeden Tag ist, das haben wir dahingestellt. Aber ich glaube, ich würde gerne mit zwei Beispielen argumentieren. Das eine ist, schau dir die Außenkommunikation des CEOs der deutschen Lufthansa an. Es gibt einen guten Grund, weil er muss auf die Kundenebene gehen. Er muss sich Sorgen darüber machen, dass seine Sitze für die First Class nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Du würdest sonst keinen einzigen CEO in der deutschen Presse, der auf einer Dreiviertelseite über die Situation der Sitze für die First Class diskutieren. Warum tut er das? Weil er ganz genau weiß, die Lufthansa will und muss wieder eine Love Brand werden. Wenn er als CEO aber feststellt, dass immer mehr Premium-Kunden die First Class oder die Business Class bei der Etihad oder der Emirates buchen, weil da einfach das Kundenerlebnis ein ganz anderes ist, als das, wenn du heute Langstrecke mit der Lufthansa mit sitzen, wo in der Business Class ein Drittel immer noch nicht die Bordelektronik funktioniert, dann ist es für einen CEO geradezu markt- und kriegsentscheidend, sich bis auf die Kundenerlebnisebene sozusagen zu bewegen. Das ist also Ebene 1. Jede B2C-Marke muss ein Verständnis auch auf CEO-Ebene für den Kunden, für den Endkunden haben. Ist das ein Thema, was sich zu Positionierung und Differenzierung eignet? ehrlicherweise bis auf solche Einzelsituationen, oder es gibt ein anderes Beispiel, was ich faszinierend finde. Die Deutsche Bank hat gerade für sich, leider jetzt erst, persönliche Anmerkung für sich festgestellt, das Thema Female Finance wird wichtig. Ich meine, ich erlebe das als Kundin schon seit 20 Jahren, dass Frauen im Banking oder im Private Banking nicht unbedingt so behandelt werden oder als Kundengruppe verstanden werden. Die Deutsche Bank, und macht das im Moment super erfolgreich auch auf LinkedIn, hat verstanden, es gibt eine ganze Menge Unternehmerinnen, Managerinnen und nicht nur Erbinnen, die über das Thema Aktien, Aktienanlage, Geldanlage ganz selbstverständlich reden wollen, haben eine Initiative gestartet, kommunizieren das jetzt auf LinkedIn. Und wenn du da in die einzelnen Posts gehst, gerade auch von den Kollegen, die das im Wealth Management betreiben, ein riesiger Erfolg. Und das zeigt einfach nur, es kann für Vorstände ein super wichtiger Differenziator sein. Nochmal Beispiel Lufthansa, Beispiel jetzt Wealth Management der Deutschen Bank, sind tolle Beispiele, aber hilft es dem normalen CEO, vielleicht auch im B2B-Segment? Es ist kein Differenzierungsfaktor in der Außenkommunikation, wohlgemerkt.
Ich finde diese beiden Beispiele sowohl sehr interessant als auch gleichzeitig sehr gefährlich, weil wenn ich mich ausschließlich auf eine sehr spitze Zielgruppe, die ich neu erobern möchte oder wieder zurückgewinnen möchte, konzentriere, laufe ich natürlich Gefahr, dass die anderen sagen, du bist der CEO für die First Class. Aber ehrlich gesagt, ich fliege Economy und ich komme gerade nicht vom Münchner Flughafen weg, weil ihr keine Löhne mit eurem Bordbegleitern, Flugbegleitern aushandeln könnt. Also das signalisiert natürlich auch was, dieser Kunde ist mir wichtig, die anderen sind mir vielleicht gar nicht ganz so wichtig. Insofern, es ist schon auch ein schwieriges Terrain, auch für einen CEO, sich da so sehr fokussiert auf bestimmte Gruppen auszurichten oder zumindest in der Außenwirkung auszurichten.
Also jetzt, wenn ich, dass es misleading ist, muss ich mich vielleicht nochmal korrigieren. Es war nicht die Aussage, CEO der Lufthansa positioniert sich über die First-Class-Sitze. Das war nicht die These, sondern es war einfach nur ein Beispiel, wo man, ich sag mal, von der Meta-Ebene der Kunde, weil wie du richtig sagst, Peter, den Kunden gibt es nicht, sondern es gibt vermutlich, ich meine, du kennst das viel besser als ich, 20, 30, 40, 100 verschiedene Kundensegmente, sondern es ging ja viel eher um die Fragestellung, wann tritt ein CEO mit einem Kundenendbezugsthema in der Außenwelt, sprich in der Presse, im Fernsehen, auf LinkedIn auf. Und insofern, das war jetzt ein Pass pro Toto, aber nicht die These, ein CEO sollte sich nur noch auf ein Thema, weil da hast du vollkommen recht, das wäre eine verdammt gefährliche Positionierung, von der ich immer abraten würde, weil das kann, wie du richtig sagst, nur schief gehen.
Wir haben aber auch die Möglichkeit, das wieder auf eine breitere Basis zu stellen, weil logischerweise, wenn ich als Unternehmen versuche, mich kundenorientierter aufzustellen, das kann ich durch neue Technologien, durch Reorganisationsmaßnahmen, durch alle möglichen relativ tiefgreifenden Maßnahmen ja erreichen. Spätestens dann habe ich einen Entscheidungsprozess, der ganz, ganz viele Bereiche in dem Unternehmen betrifft, wo man auch ganz viele Menschen abholen muss, um sie in die richtige, gemeinsam ausgerichtete Richtung zu treiben. Und dann spielt der CEO in solchen Prozessen, zumindest jetzt, wenn man nicht selber sehr tief drinsteckt, sehr häufig die Schiedsrichterrolle. Dann klären wir das halt im Board, beziehungsweise dann klärt es letzten Endes unser CEO. Zumindest stellt man sich das immer so vor. Wenn du an deine Kunden so ein bisschen denkst, wie frei und wie absolutistisch können die denn tatsächlich in solchen Entscheidungsprozessen agieren? Letztendlich le tas et moi, oder lässt man es einfach mal so lange treiben, bis sich die Gruppe geeinigt hat und dann sagt einer, genau das war meine Meinung?
Also ich glaube, le tas et moi, der Spruch ist schon lange tot. Also ich glaube, da würde man die Komplexität und die Herausforderung eines CEOs komplett missinterpretieren. Also unabhängig davon, dass wir auch immer noch Aufsichtsräte haben, die da auch sehr wohl ein großes Wort mitzureden haben, oder das ganze Thema Stakeholder, sei es Politiker, sei es die Börse, was auch immer. Also kein CEO existiert A in einer Blase, B kein CEO kann absolutistisch agieren oder durchregieren. Das gab sicherlich, ich sag mal, in den 60er oder 70er Jahren noch bestimmte Formen und Konzerne, wo das möglich war. Aber ich sage, das deckt sich ja überhaupt nicht mit dem Leadership-Skillset, was du heute brauchst. Und da würde ich sagen, ist die Klammer, wir hatten es eben schon mal, EQ, und EQ bedeutet immer, ich muss die Menschen mitnehmen können. Also du kannst nicht einfach im Vorstand auftauchen und sagen, ich bestimme die Agenda und ich bitte um Handzeichen und bitte auch darum, dass wir einstimmig das entscheiden. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, das sind Konsensprozesse. Und gerade wenn es um Grundsatzentscheidungen für Konzerne geht, schau dir einfach die ganze Diskussion an, wie man heute mit KI weiter umgehen soll. Das entscheidet nicht der CEO, indem er einfach an den CIO oder, wenn es gut läuft, den CDO sagt, pass mal auf, ChatGPT hat irgendwas mit Digitalisierung zu tun, du machst, du entscheidest, wie, ist mir egal, so funktioniert Wirtschaft nicht. Und ich glaube, das ist vollkommen klar für jeden CEO, das ist immer ein sehr integrativer Prozess, der über verschiedene Stufen auch der Meinungsbildung passiert. Also insofern, durchregieren funktioniert nicht.
Und wenn ich Konsenslösungen erreiche, ist es meistens so, dass keiner so richtig glücklich ist, der nicht mitbekommen hat, wie die Kompromisse zustande gekommen sind. Und das ist wahrscheinlich auch das, weshalb viele, die an diesen Prozessen nicht beteiligt waren, auch das Gefühl haben, irgendwie steht man nicht so richtig hinter mir, weil dann hätte man an der Stelle anders entschieden.
Also ich glaube, schwieriges Thema. Das eine vielleicht zur Korrektur, der Einordnung des Wort Konsens. Konsens klingt nach kleinstem gemeinsamen Nenner. Das stimmt sicherlich nicht, weil das würde in der deutschen Wirtschaft auch nicht mehr funktionieren. Wenn man sich zum Beispiel einen neuen CEO anguckt von Bayer, natürlich ist der gerade disruptiv. Natürlich agiert der für deutsche Verhältnisse extrem ungewöhnlich, weil er Vorstandsmitglieder austauscht, weil er Berichtswege, Zwischenebenen abschafft. Also insofern, ich glaube, die Bandbreite des Agierens ist nach wie vor sehr groß. Aber ich glaube, der zweite Aspekt, Peter, war sehr wichtig, nämlich, du musst die Menschen mitnehmen. Und insofern jetzt einfach zu sagen, ich nehme drei Management-Ebenen raus oder ich integriere ein neues IT-System oder dieses oder jenes, das weiß jede Top-Führungskraft. Und insofern, wir reden ja bei Konzernen nie nur von dem Vorstand, sondern wir reden im Grunde auch mindestens von den ersten drei Führungsebenen, die solche Projekte mitbegleiten und besonders in der Transformation. Und insofern, wenn du kein, ich würde das Bild nehmen wollen, Menschenfänger bist und Verständnis für Menschen, ihre Bedürfnisse, gerade im Bereich Change, verstehst, wirst du dich nicht lange halten. Und insofern, ich meine, es gibt viele Beispiele und ich würde ungern jetzt negative Beispiele nennen, aber du agierst nicht in der Blase. Und es gibt zwei, drei Fälle, gerade in den letzten 4, 5 Jahren, wo CEOs auch genau darüber gescheitert sind, dass sie versucht haben, aus der Blase heraus Entscheidungen zu treffen für den Konzern. Und der Konzern es am Ende nicht mehr mitgemacht hat. Und der Aufsichtsrat dann die Entscheidung getroffen hat, das funktioniert nicht. Und insofern, da ist ein deutliches Korrektiv. Und das ist auch gut so.
Und wenn wir jetzt abschließend uns überlegen, der Kunde ist eine Basisanforderung, da muss ich mich als CEO immer drum kümmern. Aber was sind in den nächsten 5 Jahren die großen geistige Ressourcen fressenden Themen, die ein CEO bearbeiten muss? Ist künstliche Intelligenz, Fachkräftemangel, Standortprobleme? Was glaubst du? Was, oder gibt es noch Herausforderungen, die ich gar nicht auf dem Schirm habe?
Also ich glaube, der Unterschied zwischen, ich sag mal, spätestens seit der Pandemie, du bist vielleicht bis vor 5 Jahren, 8 Jahren durch die Welt navigiert, wenn du die 3, 4 wichtigsten Meta-Themen im Griff hattest. Und die Themen, die du da gerade aufzählst, gerade in Deutschland, demografischer Wandel, Abwanderung der Industrie in die USA, die einfach ein besseres Subventionssystem haben, was auch immer. Aber ich sag, erstens, diese Multikausalität, die Komplexität führt dazu, dass du mit 3 Metathemen alleine nicht durchkommst. Ich möchte ungern das Wort Agilität in den Mund nehmen, weil ich glaube, es ist das Schimpfwort der letzten 2 Jahre gewesen. Aber ich befürchte, es ist immer noch die richtige Klammer. Was ich damit meine, ein CEO kann sich nicht damit retten, dass er im Moment einfach nur sein Wissen im Bereich digital ausbaut, sondern er braucht, und das hieß so beim ganzen Thema Enterprise Resilience, also dieses ganze Szenario-Denken, es gibt heute faktisch keinen entscheidenden Konzern, der nicht seine China-Taskforce hat, der nicht mindestens einmal durchgespielt hat, die Frage, wenn es zutrifft, dass die Chinesen 2027 einen kleinen Versuch des Fortschritts in Taiwan unternehmen, was bedeutet das für mein Unternehmen? Also ich glaube, das haben alle Unternehmen gelernt, Disruption von Lieferketten, spätestens wenn jeder in der Apotheke festgestellt, er kriegt nichts mehr. Das sind alles Themen, wo ich nochmal vor 5 oder 8 Jahren Unternehmen vielleicht eine China-Strategie hatten, dass sie aber heute Taskforces haben, die mit allen Szenarien rechnen und sich über Lieferketten auch als CEO Gedanken machen, nicht nur das an den Supply Chain Manager auf der dritten Ebene delegieren. Das zeigt einfach neues Denken. Und jeden Tag mit neueren Disruptionen rechnen ist dein Überlebenspass für dich als CEO. Und das kann heute eine ganz andere Agenda als in 9 Monaten sein.
Spannende Herausforderung, Sila, auch spannende Herausforderung für eine Beraterin für CEOs. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, auch in unserem eigenen Interesse bei der Betreuung der CEOs in Deutschland. Danke dir.
Ich danke dir für das Gespräch. Danke, Peter.
Das war Susanne Mattoni, Positionierungsexpertin und CEO-Advisor zum Thema Wie ticken CEOs? Weitere Informationen zu Susanne und ihren Publikationen findest du in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, du kannst zukünftig das Verhalten deines Vorstands noch besser einordnen und es fällt dir leichter, ihn oder sie für deine eigene Arbeit zu gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch CX Talks auf Spotify und Apple. Ich freue mich auch immer über eine positive Beurteilung. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode, in der wir uns wieder hören. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.